Ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von InTouch, präsentiert von Coeo. Ich bin Rainer Demski, ja, und im Rahmen unseres Fokusthemas künstliche Intelligenz geht es heute um die Risiken, die diese dynamische Entwicklung der Systeme mit sich bringt, und zwar auf der einen Seite die technischen und prozessualen Herausforderungen, zum anderen aber auch, und das Thema haben wir noch gar nicht so tief beleuchtet, deswegen freue ich mich heute, dass wir das mal intensiv machen können, die rechtlichen Risiken. Unser Gast in dieser Folge arbeitet als Rechtsanwalt in den Bereichen Marken, Wettbewerbs-, Datenschutz und Medizinrecht. Ganz herzlich willkommen bei uns, lieber Dr. Robert Kasimi.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und danke, dass ich hier sein darf heute.
Als Dritten im Bunde begrüßen wir aus dem Hause Coeo auch schon zum wiederholten Male in diesem Format den Chief Innovation and Technology Officer bei Coeo, Kevin Yam. Hallo Kevin.
Hallo, freue mich, dass ich wieder dabei sein kann.
Robert, steigen wir gleich ein ins Thema. KI entwickelt sich weltweit ja mit einer ziemlich ungeheuren Dynamik und wird unsere Welt nachhaltig verändern. Sind der Gesetzgeber und die Juristerei eigentlich hierzulande auf diese Entwicklung hinreichend vorbereitet? Was meinst du?
Ich habe das anlässlich der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast mal nachgeguckt, weil ich auch mal wissen wollte, wie viel juristische Publikationen es allein in Deutschland zu dem Bereich KI gibt. Und wenn man sich nur mal in die einschlägigen juristischen Datenbanken einweht, da kann man halt sagen, dass man zu dem Stichwort KI und Recht im weitesten Sinne aktuell allein in Deutschland über 4000 Publikationen findet. Also ich würde sagen, aus juristischer Sicht, die Juristen sind schon vorbereitet. Ob der Gesetzgeber darauf hundertprozentig vorbereitet ist, ist immer eine andere Frage, weil der Gesetzgeber Innovation ja auch gerne mal hinterher hinkt. Deswegen kann man das schwer sagen, ob der Gesetzgeber hundertprozentig vorbereitet ist. Man schafft da, glaube ich, gerade Kompetenzen auch auf der Regulierungsebene, indem man kompetente Personen an die richtigen Stellen, in die richtigen Ministerien packt. Und es gibt ja jetzt aktuell ganz neu die veröffentlichte AI-Verordnung, also der KI-Akt, der AI-Akt der EU-Kommission, das ja so als weltweit das erste Gesetz gilt, mit dem man versucht, künstliche Intelligenz zu regulieren.
Ich finde das auch deswegen spannend, weil KI, das berührt ja unglaublich viele Lebensbereiche und deswegen auch wahnsinnig viele Rechtsgebiete. Welche Rechtsgebiete sind denn so im Wesentlichen von dem Thema KI betroffen?
Ganz klassisch und anfänglich war es vor allem das Urheberrecht, weil KI, Kevin kann dazu vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen mehr sagen, gerade die Large Language Models arbeiten natürlich mit Texten, viel Text, den die lernen müssen, um generative Ausgaben zu geben. Und deswegen ist das Urheberrecht ein ganz klassischer Fokus von KI-Technologie gewesen, weil es immer darum geht, ob das Urheberrecht verletzt wird, wenn KI-Systeme lernen, oder urheberrechtsverletzt werden kann, wenn KI-Systeme bestimmte Ausgaben liefern, weil man ja nicht so genau weiß, wo kommen die her, worauf bauen die, berührt das die Rechte von Urhebern. Deswegen spielt das Urheberrecht eine große Rolle. Datenschutzrecht ist natürlich ein ganz klassisches Thema, was KI berührt und mit dem sich Datenschutzrechtler ganz extrem auseinandersetzen, was vor allem damit zusammenhängt, dass die KI-Systeme natürlich auch mit personenbezogenen Daten lernen müssen oder personenbezogene Daten verarbeiten. Und bestimmte datenschutzrechtliche Grundsätze, wie der Grundsatz der Datenrichtigkeit zum Beispiel, man darf aus datenschutzrechtlicher Sicht ja keine unrichtigen personenbezogenen Daten verarbeiten und verbreiten, kann und hat auch gerade in den Anfängen der KI-Technologie zu immer größeren Problemen geführt, weil KI auch gerne mal falsche Ergebnisse liefert, weil die Datenbasis nicht gut genug ist, weil die KI sich ein großer, sehr populärer Fall war ja in Amerika, ein Anwaltskollege, der in einem gerichtlichen Verfahren 6 Prozesse vorgetragen hat als Vergleiche, warum er sagt, sein Rechtsstandpunkt sei überzeugend. Und diese 6 Verfahren hat er sich von ChatGPT raussuchen lassen und hat auch mehrfach gefragt, ob diese Verfahren wirklich existieren, hat es aber nicht verifiziert, hat die vorgetragen vor Gericht und dann stellt sich raus, das waren alles erfundene Prozesse, die gab es gar nicht. Das ist ein Riesenaufschrei gewesen weltweit, aber daran kann man ein bisschen sehen, dass KI natürlich ganz erheblich Auswirkungen auf natürliche Personen haben kann, wenn sie falsche Informationen verbreitet oder vielleicht auch geschützte Informationen. Und ansonsten jeder andere Bereich des täglichen Lebens ist ja von KI betroffen. Es gibt Unmengen Publikationen zum Arbeitsrecht, wie ist der Einsatz von KI im Arbeitsumfeld für die Bewertung vielleicht von Leistungen von Mitarbeitern, für den Auswahl bestimmter Mitarbeiter im Bewerbungsprozess. Also es betrifft mannigfaltige Rechtsgebiete. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch schon so viele Publikationen dazu.
Ja, sehr spannend. Das ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Das Thema Urheberrecht, nur ganz kurz nochmal nachgefragt, das ist aber, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig durch. Da gibt es auch viele Prozesse, die aktuell laufen zu dem Thema, ne? Auch in den USA habe ich gesehen, Verlage sind da momentan aktiv geworden. Und im Ende ist es tatsächlich ja auch so, für mich als Anwender auch, ich meine, wir selbst haben eine Redaktion, ne? Also wenn wir jetzt sozusagen uns von ChatGPT Texte schreiben lassen, dann weiß ich ja auch gar nicht, wo kommt das eigentlich her. Im Zweifel bin ich selber sozusagen, verletze ich urheberrechtliche Prinzipien, ohne es zu wissen, indem ich diese Tools nutze.
Das Problem ist ja vor allem, dass die meisten Large Language Models, KI-Modelle, dir einfach nicht sagen, woher sie ihre Daten holen und wie man zu einem bestimmten Ergebnis gelangt ist. Und das ist ein Aspekt, den jetzt die aktuelle AI-Verordnung auch adressiert, weil man versucht halt, die Anbieter oder Hersteller von KI-Systemen dazu zu verpflichten, mehr Transparenz zu schaffen, um zum Beispiel auch zu sagen, wie sind meine Ergebnisse generiert worden. Man sieht das mittlerweile schon bei dem, was man jetzt so als Otto Normalverbraucher aufrufen kann, ist ja dieses Copilot-System von Microsoft. Das versucht ja zumindest rudimentär, dir Hinweise darauf zu geben, okay, ich habe jetzt meine Antwort aus den und den Quellen gezogen, wobei die Quellenangaben da auch sehr sporadisch auch nur erfolgen und auch nicht so umfassend sind, wie die Antworten, die meistens geliefert werden. Und deswegen, im Urheberrecht gibt es ganz, ganz viele strittige Fragen, wo man sagen kann, da ist bislang noch gar nichts abschließend entschieden. Was man jetzt versucht, mit der AI-Verordnung zu tun, ist, den Bereich des Trainings von KI-Modellen urheberrechtsoffener zu gestalten, indem man halt sagt, solange es um Trainingsdaten geht und ich Systeme trainieren will, versucht man in Europa, die urheberrechtlichen Schranken im Wesentlichen keine Anwendung finden zu lassen. Aber auch das ist total umstritten. Ja? Wann ist das ein reines Trainingsmodell? Welche Daten werden da genutzt und welche auch nicht? Dann gibt es Ausnahmevorschriften, die zwar das Training erlauben, aber auch nur dann, wenn der Urheber nicht explizit es verboten hat. Also das kannst du als Urheber auch ganz schwer nachvollziehen. Und das macht es halt urheberrechtlich so kompliziert.
Absolut. Stichwort personenbezogene Daten, das war das zweite große Rechtsgebiet, was du angesprochen hattest, also DSGVO. Ich habe heute Morgen tatsächlich gerade mal ChatGPT gefragt, wer ist Rainer Demski? Ich kann das so jedem empfehlen, das auch mal zu tun, also nicht nach mir zu fragen, sondern nach dem eigenen Namen, da kommen mitunter ganz lustige Ergebnisse dabei raus. Aber unabhängig davon, was sind denn die Risiken und Anforderungen für KI-Systeme, insbesondere hier in unserem Rechtsrahmen im Hinblick auf die DSGVO?
Ja, ein ganz praktisches Beispiel ist, es gibt ja in der DSGVO ein Prinzip des Rechts zu vergessen oder vergessen zu werden, also bestimmte personenbezogene Daten, von denen ich, die falsch zum Beispiel sind oder nicht mehr aktuell, weil sie im Rahmen der Tagesberichterstattung darfst du vielleicht namentlich darüber berichten, dass ich jetzt in irgendeinem Prozess als Prozessvertreter tätig war, weil das relevant ist. Ob das in 10 Jahren noch relevant ist, dass ich da der Prozessvertreter bin, mag man anders sehen, und dann habe ich datenschutzrechtlich vielleicht das Recht, dass mein Name, also mein personenbezogenes Datum im Zusammenhang mit bestimmten Informationen einfach nicht mehr genannt wird. Recht auf Vergessen. Das ist ein großes Problem, was Suchmaschinen haben. Google und so sind damit stark konfrontiert gewesen, haben aber mittlerweile Systeme geschaffen, wo sie die Suchergebnisse danach filtern können, dass das Recht auf Vergessen auch durchgesetzt wird. Und wenn man sich jetzt überlegt, auch das ist ein Punkt, zu dem Kevin vielleicht gleich technisch noch was sagen kann, aber so eine KI, die mit ganz vielen Trainingsdaten trainiert wird, die erinnert auch bestimmte Inhalte, die sie gesehen hat. Und dann kann sich eine KI vielleicht nach 15 oder 20 Jahren noch an einen bestimmten Bezug einer natürlichen Person zu einem Sachverhalt erinnern, den man gar nicht mehr herstellen möchte. Und das sind halt so Dinge, da weiß man auch noch nicht, wie man es technisch umsetzen muss. Es gibt ganz klassischen Auskunftsrecht. Ich habe ein Auskunftsrecht darüber zu erfahren, welche personenbezogenen Daten jemand als verantwortlich über mich hält. Und ich weiß nicht, ob du dann auch noch mal nachgefragt hast, woher die KI das alles weiß. Ich meine, die Frage kann man ja auch stellen. Oder welche Daten hat die KI insgesamt über dich? Da kriegst du ja auch keine vollständigen Auskünfte, weil die KI ja nur promptbezogen antwortet.
Das stimmt absolut. Ich würde den Ball tatsächlich gleich mal zu dir rüberspielen, Kevin, weil ich finde die Frage an dieser Stelle total interessant, wie ihr das löst. Ihr habt ja bei Coeo sehr, sehr viele KI-Projekte momentan laufen, die alle in einem Gesamtökosystem nachher sozusagen kulminieren sollen. Und das würde mich echt mal interessieren, wie ihr das macht. Ihr habt ja intensiv, erstmal habt ihr eine starke Regulatorik bei euch im Forderungsmanagement. Ihr habt das Thema Datenschutz ganz besonders vor der Brust. Und wenn ihr jetzt sozusagen mit KI-Modellen arbeitet, insbesondere auch den personenbezogenen Daten bezüglich eurer Mandanten, aber auch der Kunden eurer Mandanten, wie löst ihr das, dass das datenschutzrechtlich alles sauber ist?
Ja, zunächst einmal ist, glaube ich, da ein gutes Projektmanagement gefragt, indem wir im Prinzip auch jeden Entwicklungsschritt, also und bereits in Entwicklung und nicht nur in Produktion, mit unseren Fachleuten aus Compliance, Datenschutz, aus den Legal-Einheiten abstimmen und natürlich auch durch sehr kompetente externe Unterstützung, dass wir einfach schauen, sind wir da auf dem richtigen Pfad, haben wir da im Prinzip alle Themen mit berücksichtigt, eine Datenschutzfolgeabschätzung gemacht, können wir auch mögliches, in Anführungsstrichen, Fehlverhalten von KI frühzeitig erkennen, gegensteuern, optimieren. Das ist sozusagen etwas, was wir bereits in Entwicklung machen und nachdem sozusagen so ein KI-Produkt, KI-Tool in zu einem bestimmten Stand fertig entwickelt wurde, gehen wir dann sozusagen ein sehr umfangreiches Testing. Das heißt, ist ja auch immer eine Herausforderung, man entwickelt mit bestimmten Daten in einem sozusagen Entwicklungsszenario und dann testet man. Und das Testszenario soll natürlich auch möglichst das abdecken, mit dem eine KI dann in der wirklichen Anwendung sozusagen als Real-World-Szenario sozusagen auch konfrontiert wird. Und deswegen sozusagen ist Testing nicht gleich Testing. Und wir achten schon sehr darauf, dass wir auch umfangreiche Testings machen, die wirklich sozusagen auch das widerspiegeln, sozusagen wie die KI dann in Produktion im echten Leben eingesetzt wird. Und dann gibt es sozusagen dann in der letzten Stufe auch noch das Thema Continuous Improvement und Quality Check, Quality Assurance, also dass man Standards und Strukturen schafft, auch so eine KI kontinuierlich zu monitoren und kontinuierlich sozusagen auch Qualität zu sichern, technisch bereitgestellt, aber auch organisatorisch. Und das ist sozusagen, ich glaube, man kann das sozusagen unter dem Strich sagen, ich glaube, um gerade diese ganzen rechtlichen Aspekte, die mit der KI entwickelt oder regulatorischen Aspekte, die mit der KI-Entwicklung umhergehen, abdecken zu können, brauchen halt gutes Projektmanagement.
Mhm. Ja, sehr komplexes Thema auf jeden Fall. Nochmal zurück zum Thema Gesetzgebung. Du hast es kurz angesprochen, Robert. Der AI Act der Europäischen Union ist jetzt eigentlich auf dem Tisch, ne? Also es geht eigentlich los in dem Umfeld. Eigentlich das erste große Gesetzgebungsverfahren zu diesem Thema. Was haben wir denn von diesem Papier zu erwarten?
Sehr viel Text, so viel kann ich schon mal sagen. Also dieses Dokument, dieser KI-Verordnungstext, der letzte Woche mehr oder minder veröffentlicht worden ist, der hat über 400 Seiten. Vor allem ist er regulatorisch sehr komplex gestaltet. Also selbst für jemanden, der tagtäglich mit Gesetzen arbeitet oder jemanden wie mich, der sich zwangsläufig auch mit neuen Technologien wie KI beschäftigen muss, weil meine Mandanten die zur Anwendung bringen, ist das Gesetz alles andere als leicht zu lesen. Da gibt es Definitionen, Kataloge, man versucht alles Mögliche abstrakt, legal zu definieren und die Definitionen sind auch schon sehr schwer verständlich. Also es ist auf jeden Fall ein sehr schwer anwendbares Gesetz. Was man halt versucht, ist vor allem sogenannte Hochrisiko KI-Systeme zu regulieren. Also das ist eigentlich der momentane Schwerpunkt, den diese AI-Verordnung hat. Und die AI-Verordnung selber ist nicht unbedingt ein Gesetz, was auf Datenschutz oder Urheberrecht zielt, sondern es geht mehr um so Produktsicherheitsaspekte. Also viele bewerten das eher als ein besonderes Produktsicherheitsgesetz, mit dem bestimmte Anforderungen an die Produktsicherheit von KI-Systemen normiert werden sollen. Man muss abwarten, was daraus passiert. Es gibt halt relativ viel Kritik von aus der Wirtschaft natürlich, wir müssen hier in Europa wieder anfangen zu regulieren und damit hindern wir Innovationen im Markt, weil ganz egal, ob das Gesetz relativ ergebnisoffen formuliert ist und man versucht es auch relativ abstrakt zu halten und Innovationen nicht zu behindern, führt es natürlich faktisch zu einer Innovationsbehinderung, weil es fängt ja schon damit an, dass wenn du ein KI-System anwendest oder auf den Markt bringst, du dir jetzt erstmal zu einem Juristen gehen musst, der sagen und den fragen muss, ja, also das, was ich jetzt machen will, fällt das unter irgendeine Vorgabe in dem 400 Seiten starken Gesetz. Das wird Innovationen verlangsamen und freut im Zweifel meinen Berufsstand, weil wir werden immer mehr eingebunden werden müssen. Und das wird als starker Kritikpunkt angesehen. Mussten wir in Europa jetzt unbedingt als allererste weltweit dazu überhaupt ein Gesetz erlassen?
Ja, ja. Ganz kurze Begriffserklärung. Du hast den Begriff eben fallen lassen. Hochrisiko-KI-Systeme. Was versteht man darunter?
Das sind legal definierte KI-Systeme. Einmal KI-Systeme, die in besonders sicherheitskritischen Anwendungen Platz greifen. Also KI-Systeme, die für bestimmte Sicherheits-, also vielleicht für den öffentlichen Sektor, für die Stromversorgung in dem Zusammenhang eingesetzt werden, sind Hochrisiko-KI-Systeme. Aber Hochrisiko-KI-Systeme können auch solche sein, weil sie bestimmte Auswertungen erlauben, wie KI-Systeme, die im Zusammenhang mit der Bonitätsbewertung zum Einsatz kommen. Also alles, was so im Bankenbereich passiert, wo man sagt, okay, ich nutze jetzt eine KI, um zu bestimmen, ob ein bestimmter Kreditwunsch wahrscheinlich dazu führt, dass ich als Bank ein Risiko habe. Das könnte ein Hochrisiko-KI-System sein. Alles, was mit Bewertung von Arbeitnehmern zu tun hat, kann schnell ein Hochrisiko-KI-System sein. Also diese Systeme werden primär reguliert und der zweite große Regulierungspunkt, den man hat, sind diese offenen KI-Systeme, also die nicht auf einen bestimmten Anwendungsbereich fokussiert sind, sondern KI-Systeme, die sich, sag ich mal, für alle möglichen denkbaren Zwecke nutzen lassen, wie sehr wahrscheinlich auch die KI-Infrastruktur, die Modelle, mit denen Coeo arbeitet, die man jetzt für Inkasso-Zwecke individualisieren kann, aber auch morgen, keine Ahnung, in einer Rechtsanwaltskanzlei einsetzen darf. Und für diese Systeme gibt es auch Regelungen im AI Act. Und das sind so die beiden Kernpunkte. Für die restlichen KI-Anwendungen gibt es keine konkreten Regelungen. Da gibt es so allgemeine Transparenzpflichten, wenn du mit einer KI sprichst oder mit einem Chatbot sprichst, dass jetzt da drin steht, dass du denjenigen, der sich mit einer KI unterhält, auch darüber informieren muss, dass er gerade mit einer KI redet und nicht mit einem Menschen.
Okay. Kevin, Robert hat es eben gerade gesagt, die Wirtschaft kritisiert das Thema teilweise auch recht harsch, sieht man ja auch in der Presse aktuell. Wie siehst du das denn ganz persönlich? Seid ihr ein international tätiges Unternehmen, ihr seid nicht nur im deutschen Markt aktiv und blickt also auch in viele Märkte. Würdest du eher sagen, deswegen ziehe ich auch ein bisschen eine Frage, die für später geplant war, vor an der Stelle. Siehst du den AI Act eher als hilfreich oder eher als eine Art Spaßbremse?
Ja, das hängt so ziemlich aus der Perspektive ab. Zunächst einmal, ja, um auf den ersten Teil der Frage einzugehen, also so im internationalen Vergleich, bitte korrigiere mich da, Robert. Also zunächst einmal ist ja der European AI Act ja eigentlich für alle sozusagen Mitgliedsländer der Europäischen Union gedacht und wird jetzt sozusagen dann in nationales Recht gegossen. Also deswegen hat man sozusagen erstmal eine europaweite, wir sind ja in der ausgenommen UK, in der Europäischen Union tätig, ist es sozusagen aber erstmal natürlich eine Gesetzgebung, eine Rhetorik, die für alle Mitgliedsländer gilt. Dennoch ist es ganz interessant, glaube ich, dass man also sozusagen auch vom Gefühl her, von der ganz sozusagen subjektiven Wahrnehmung doch schon in Deutschland da eine ganz besondere Diskussion drüber führt und auch eine ganz besondere Sensibilität verspürt. Zum Beispiel gibt es ja Länder wie jetzt in Schweden, wo man sowieso eine wesentlich größere sozusagen Informationsoffenheit und Informationstransparenz hat als in Deutschland. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser deutsche Gründlichkeitsfaktor, der da auch nochmal zu tragen kommt. Also will damit sagen, vermutlich ist da sozusagen auch ein ne, wie man damit umgeht, wie man darauf reagiert, auch eine gewisse, ja, vielleicht sagen wir mal, nationaler oder kultureller Aspekt auch zu beobachten. Jetzt zu der Frage, ob ich das eher sozusagen als Spaßbremse oder als Notwendigkeit sehe. Ja, auf der einen Seite glaube ich, dass es schon sozusagen notwendig ist, KI in irgendeiner Weise zu regulieren, eine Qualitätssicherung durchzuführen, weil es gibt ja nun auch nachweislich Fälle, wo KI missbräuchlich benutzt wird, das ganze Thema jetzt mal Deepfake anzusprechen, und wo KI auch ein gewisses Schadenspotenzial hat. Ja, eine gewisse Notwendigkeit sehe ich da schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ne, wieder die richtige Balance finden, was sozusagen aus der Sichtweise eines Entwicklers sozusagen ist natürlich schon jede Form der Regulatorik natürlich auch eine gewisse Einschränkung mit sich bringen kann. Aber wenn sozusagen eine so eine Gesetzgebung dazu führt, dass es wirklich auch sinnvolle Best Practices daraus entstehen, also dass es sozusagen sich auch wirklich Standards schafft, also Qualitätsstandards in der Entwicklung und Bereitstellung von KI schafft, die ja auch sozusagen Entwicklern einen Mehrwert bringen können, ne? Weil einheitliche Standards sind ja nicht immer schlecht. Dann steckt da sozusagen auch ein Potenzial drin, auch Entwicklungen zu verbessern, zu beschleunigen, vergleichbarer zu machen, weniger Wettbewerbsverzerrungen. Aber es muss, wie gesagt, die richtige Balance am Ende sein. Und ich glaube, das ist halt die Frage, die offene Frage, ob das dann tatsächlich so sein wird oder so ist.
Du hast das jetzt sehr salomonisch beantwortet, einerseits, andererseits. Du hast dabei nicht gesagt, ob dich dieses 461 Seiten oder wie viele es auch immer sind, Papier eigentlich jetzt eher nervt oder eher freut. Denn wenn du jetzt bei jeder Zeile Quellcode, die er bei eurem Entwicklerteam schreibt, erstmal den Robert vorher anrufen musst und ihn fragen, darf ich das jetzt hier eigentlich? Und er dann erstmal in den 461 Seiten nachliest, ob das stimmt. Also ich stelle mir das komplex vor. Was meint ihr dazu?
Ja, also vielleicht, das ist durchaus, sagen wir mal, auch natürlich ein Problem. Das ist eine neue Gesetzgebung. Und vieles, nun bin ich ja kein Jurist, aber sagen wir mal, vieles aus meinem Verständnis heraus ist auch nicht klar sozusagen definiert. Ne? Jetzt kann man natürlich darüber sprechen, Hochrisiko-KI-Systeme haben wir angesprochen, was ist ein hohes Schadenspotenzial? Natürlich gibt es, glaube ich, gewissen Graubereiche, das kann in den Graubereich stehen, wo man natürlich dann als Verantwortlicher in der Entwicklung sagt, ne, ist es jetzt eigentlich ein Thema, was da drunter fällt, oder ist es kein Thema, was da drunter fällt? Und da sind wir natürlich auf Experten wie Robert angewiesen, uns da sozusagen eine juristisch fundierte Meinung einzuholen. Das macht natürlich schon einen Aufwand und sozusagen ist immer ein Schritt, sozusagen eine Aufgabe in einem solchen KI-Entwicklungsprojekt, das was Zeit sozusagen vereinnahmt oder Zeit ein Zeitfresser ist. So gesehen ist das schon natürlich richtig, dass das Aufwände mit sich bringt, ne? Die Frage ist, wo das mal hinführt, wenn das so ein bisschen, wenn wir mehr Erfahrung haben und das so ein bisschen harmonisiert wird, sagen wir mal, wie dann die gängige Praxis aussehen würde.